Ja, einen schönen guten Morgen in diesem Jahr, der letzte Tag in diesem Jahr. Ich freue mich, dass wir unter euch sein können. Und auch wenn wir lange Zeit im Iran waren und auch von euch weit weg, waren wir doch mit dem Herzen mit euch verbunden. Und besonders haben wir uns gefreut, als wir Besuch aus Hannover bekamen, von Hella und Ralf, die uns dort im Iran besucht haben. Das ist eine unvergessene Zeit. Das hat uns auch die Verbindung nochmal gezeigt, auch wenn wir örtlich weit voneinander entfernt sind, können wir doch mit dem Herzen verbunden sein. Wir haben jetzt, stehen vor dem Jahreswechsel, eine Gelegenheit, Bilanz zu ziehen. Was ist gut gelaufen? Wo haben wir Erfolg gehabt? Wo sind wir weitergekommen? Aber vielleicht fallen uns auch viele Dinge ein, wo es nicht gut gelaufen ist, wo wir anderen etwas schuldig geblieben sind, vielleicht Zeit für andere nicht gehabt haben und wo sich uns die Frage stellt, muss ich da was ändern? Ich will hier etwas Persönliches einflechten, vielleicht damit ihr auch wisst, wie unsere Situation ist. Wir sind in diesem Jahr, haben wir einen Ortswechsel vom Iran, von Teheran nach Den Haag gehabt. Und wir haben es dann gemerkt, als wir dort in Den Haag angekommen sind und auch die Zeit danach, wie sehr uns die Zeit im Iran geprägt hat. Viele gute Freunde, die wir jetzt nicht mehr so sehen können, mit denen wir nur über Telefon, über Brief oder über E-Mail, ist ja heutzutage möglich, korrespondieren können. Wir haben gemerkt, wie sehr uns auch diese iranische Gastfreundschaft fehlt. Im sicheren Europa hat man das ja nicht mehr so nötig, ist für alles gesorgt. Die Niederlande sind Deutschland darin sehr ähnlich. Wir vermissen auch ein wenig die Freunde, mit denen wir gute Gespräche hatten. Ich hatte das ja schon mal hier erzählt. Wir hatten Gesprächsabende begonnen, sogenannte Kaminabende. Da haben wir Themen gehabt, zum Beispiel das erste Thema Karriere und Familie. Fragen, die jeden berühren, die auch besonders Leute berühren, die immer herumkommen, die ihre Zeit sehr in den Beruf investieren und wo dann die Familie zu kurz gekommen ist. Auch hier die Frage, ist der Erfolg da oder ist da ein Minus da? Auf der einen Seite die Karriere, auf der anderen die Familie, kann ich das unter einen Hut bekommen? Ich will das hier nur einflechten, dass wir, damit ihr auch wisst, wie unsere Situation ist, dass wir weiterhin auch euer Gebet sehr schätzen. Denn wir möchten natürlich in Den Haag auch da weitermachen, mit Gesprächsabenden Menschen erreichen, die von Gott weit weg sind, die sich gar nicht vorstellen können, dass so ein Bibeltext oder die Bibel überhaupt oder Gott in ihrem Leben eine Bedeutung haben kann. Die vielleicht so leben, wie es von diesem Mann hier berichtet worden ist, der eine gute Ernte gehabt hat, wie es hier heißt. Er hat ein gutes Jahr gehabt, es ist alles gut gelaufen. Kann man sagen, das ist eher ein Bibeltext, der passt zu Erntedank. Ja, warum heute? Nur von Dank sehe ich hier überhaupt nichts. Ich vermisse hier diesen Dank. Wenn ich eine gute Ernte gehabt habe, dann habe ich mir das nicht selber zuzuschreiben. Das weiß ein Landwirt mit Sicherheit noch mehr als jemand, der vielleicht woanders arbeitet. Die Ernte ist auch ein Geschenk. Aber wenn wir ehrlich sind, sind auch viele andere Dinge in unserem Leben, die passiert sind, auch ein Geschenk. Aber von Dank lese ich hier überhaupt nichts. Ich vermisse das. Hier fehlt, der Dank fehlt. Also für Ernte Dank passt dieser Text nicht. Und dann, was ich hier viel lese, ist das Wort Ich. Ich weiß gar nicht, wie oft das hier vorkommt. Da heißt es, was soll ich nur tun? Ich weiß nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Ich, gibt es überhaupt noch andere Menschen außer mich? Ich hab's. Ich selber hab's. Ich komme selbst drauf. Ich brauche gar keinen Berater. Ich reiße meine Scheunen ab. Ich, es geht immer so weiter. Gott kommt da auch überhaupt nicht vor. Also erstens kommt Gott nicht vor und der Mitmensch, wahrscheinlich gibt es den gar nicht hier. So weit kann es dann kommen, wenn nur noch die Karriere, nur noch der eigene Erfolg im Mittelpunkt steht. Dann geht es hier weiter, dann kann ich das ganze Getreide hier unterbringen, meine Vorrede und zu mir selbst sagen, zu mir selbst, ich führe ein Selbstgespräch. Hast du gut gemacht, bravo, jetzt kann es so weitergehen. Jetzt kannst du dir Ruhe gönnen. Mach weiter so, war alles gut. Kein Mensch kommt vor, Gott kommt nicht vor im Leben. Wir hören aber auch nichts davon, dass dieser Mensch irgendetwas Kriminelles gemacht hat. Er hat einfach so gelebt für sich allein. Ist das Erfolg? Ist das das Leben, was uns weiterbringt? Ist das ewiges Leben? Sollen wir uns daran orientieren? Oder lassen wir uns davon beeindrucken? Interessant ist ja auch, das ist ja ein Gleichnis, was Jesus erzählt hat, die Situation, in der er das sagen musste. Das ist eine geradezu klassische Situation, nämlich Streit. Streit zwischen zwei Brüdern, die das Erbe des Vaters gerne haben möchten. Es wird nicht näher berichtet, Erbstreitigkeiten. Und da ist doch Jesus gerade der Richtige, der hier ein klärendes Wort sprechen kann. Der sagen kann, so, jetzt wollen wir mal sagen, wem was hier gehört. Aber er muss sie enttäuschen. Und das, was ich bei Jesus so wichtig finde, dass er genau ins Herz zielt. Er weiß genau, wie wir denken. Er weiß genau, was uns bewegt und was wir vorhaben. Der muss auch in das Herz dieses einen, der ihn da gefragt hat, genau hineingeschaut haben, hat gesagt, weißt du, ich sehe, was dein Problem eigentlich ist. Das ist nicht dieser Streit, sondern das ist deine Habgier. Du willst immer noch mehr haben. Du kannst gar nicht zufrieden sein. Dieser Seelenzustand, der wird hier einmal beschrieben. Woher kommen Kämpfe und Streitigkeiten zwischen euch? Auch in der Bibel hier ein Abschnitt. Sie entspringen den Leidenschaften, die ständig in eurem Innern toben. Ihr verzehrt euch nach etwas, was ihr gerne hättet. Neid, was ihr gerne hättet. Und wie oft wird das nicht uns auch in der Werbung vorgemacht? Das musst du haben, dann geht es dir gut. Ihr seid neidisch und eifersüchtig. Das sehe ich ja schon bei unseren Kindern. Ja, das fängt ja schon klein an. Da brauchen wir gar nicht warten, bis man es so etwas gebracht hat. Die Kinder sind draußen, ja, aber man könnte man denen genau sagen. Ist interessant, ne? Wir haben zwei kleine Jungs und wenn der eine etwas hat, der andere hat etwas, dann wird immer geschaut, was hat der denn da? Ne? Also, Moment mal, gerade mit der Sache muss ich spielen, was der da hat. Das ist interessant. Meins? Nein. Und der andere schaut genau auf den anderen, was hat der denn da, das muss ich haben. Ja, ich erinnere mich, da gab es eine schöne Karikatur oder Zeichenfolge, da heißt es, die Kinder, zu Weihnachten werden ja viel Geschenke geschenkt und da sagen die Eltern, jetzt können wir endlich haben die Jungs oder haben die Kinder genug zu spielen. Wir haben denen so viel Spielzeug geschenkt, jetzt gibt es keine Streitigkeiten mehr. Nächste Szene, sagt das eine Kind zum anderen, mein Stapel Spielzeug ist höher als dein Stapel Spielzeug. Ja, das hört überhaupt nicht auf. Streit, nicht weil man etwas Wichtiges, Lebenswichtiges braucht, sondern weil man mehr haben möchte. Mehr, als einem gut tut. dieser Mann hat eine gute Ernte gehabt und da hätte ich auch stehen können, was mache ich damit? Gute Ernte gehabt, ich habe mehr als ich brauche. Wem kann ich denn helfen? Wer von meinen Nachbarn oder wer ist denn in Not? Wer braucht vielleicht etwas? Wem kann ich denn Gutes tun? Nein, kein Gedanke. Und das Ganze hängt mit Sicherheit da zusammen, dass auch kein Dank gegenüber Gott da war. Und man wird vielleicht der eine sagen, naja, also Vorsorge treffen ist doch nicht verkehrt, oder? Wir können an die Geschichte denken in Ägypten, als Josef große Vorräte angehäuft hat, sieben fette Jahre und dann kamen sieben magere Jahre. Das hat er aber nicht für sich allein getan. Da haben andere davon profitiert. Er hat andere damit versorgen können. Gute Ernte ist ein Geschenk Gottes, aber wenn ich davon mich abhängig mache, dass ich sage, ich muss mehr haben, immer mehr, ich muss mich absichern, dann geht das in eine ganz andere Richtung. Dann bestimme ich, wovon ich abhängig bin. Ich vergleiche das mal mit dem Iran. Dort ist das Sicherheitsdenken nicht so ausgeprägt. Wir haben es erlebt, Europa kommt mir so vor, oder besonders Deutschland, man muss sich hundertprozentig absichern. Da muss wirklich die letzten, das muss wirklich, muss BSE-frei muss alles sein und der Sicherheitsgurt muss immer angeschnallt sein. Und dann kommt man in so ein Land wie Iran und da steigt jemand ein am Flughafen und sagt, wo sind hier die Sicherheitsgurte? Was sind das für ein Auto? Da steige ich nicht ein. Das soll ein Taxi sein? Das ist doch gar nicht verkehrssicher. Und dann geht das immer so weiter. Und ich gebe zu, wir selber sind ja auch davon geprägt. Wir wollen natürlich auch sicher leben. Und manchmal frage ich mich, ob wir nicht zu früh aus diesem Land rausgegangen sind, weil wir auch vielleicht gedacht haben, okay, vielleicht sollten wir nicht zu lange dort bleiben, im sicheren Europa. Aber wenn wir gar nichts wagen, gar nichts, können wir gleich zu Hause bleiben, dann brauchen wir gar nichts mehr machen. Mich hat ein anderes Gleichnis, was hier ganz gut zu passt, hat mich sehr betroffen gemacht. Und zwar ist das eins meiner Lieblingsgleichnisse, das Gleichnis vom Seemann. Da gibt es ja vier Kategorien von Menschen. Da heißt es, wird verglichen mit einem Samen, der ausgesät wird. Der eine Teil, da ist dieses Wort, was ausgesät wird, das verfängt gar nicht, da sind dann gar keine Wurzeln da. Das heißt, es erzielt gar keine Wirkung, das ist gleich wieder weg, weil diese Menschen zu sehr fixiert sind, heißt es, der Teufel nimmt es weg, zu sehr blockiert sind, noch gar nicht frei sind, dass sie überhaupt zuhören können, dass sie überhaupt aufnehmen können, was Gott ihnen sagen möchte, die sind total blockiert. Dann gibt es aber Menschen, die sind weiter. Die hören das, die nehmen das auf, aber es hält nicht lange. Es hält nicht lange an. In guten Situationen, ja, da sagt man ja, Halleluja, aber dann, wenn es schwierig wird, wenn es etwas kostet, dann springen diese Leute ab und sagen, nein, das halte ich nicht durch. Und dann gibt es eine weitere Gruppe, das immer, die sind darüber hinaus, die haben das aufgenommen, die sind auch nicht oberflächlich, die sind da richtig drin verwurzelt und da kann man denken, wunderbar, die haben es geschafft. Ja, die sind wirklich mit Gott verbunden und da kann nichts mehr schief gehen. Und dann heißt es, da wächst Unkraut. Da wächst Unkraut und erstickt diesen guten Samen. Und was ist das? Das sind die Sorgen, der Reichtum. Lass mal genau lesen, wie das dort steht. Bei den anderen ist es wie bei dem Samen, der in das Dorngestrüpp fällt. Sie hören die gute Nachricht, aber dann gehen sie davon und ersticken in ihren Alltagssorgen, in Reichtum und Vergnügung und bringen niemals reife Frucht. Und das hat mich erschreckt, weil ich mich frage, ob nicht das auch die Gefahr ist, in der wir stehen. Wir haben es so etwas gebracht, wir sind weitergekommen, vielleicht Erfolg gehabt hier und da. Und dann bleiben wir da stehen. Und dann kreisen plötzlich die Gedanken um etwas ganz anderem. Das Unkraut wuchert auf und erstickt das alles. Und eigentlich soll es weitergehen. Soll unser Leben erfolgreich sein, ohne Nebenwirkung. Bei diesem Kaminabend, den ich erwähnt habe, da waren zwei Dinge, wurden da gefragt, Karriere oder Familie, Karriere und Familie, geht das? Und wir haben so viele in dem Kreis gehabt, da war die Ehe kaputt, weil der Mann war im Ausland, musste dort längere Zeit bleiben und die Familie oder die Frau hat das nicht mehr mitmachen können. Und dann hat man sich auseinandergelebt. Der Mann war erfolgreich, aber letztlich hat er doch in der Familie versagt. War er nicht mehr präsent. Es gab eine große Betroffenheit auch dort, weil gerade an diesem Thema wurde vielen bewusst, dass sie auf der einen Seite gewonnen haben, auf der anderen Seite verloren haben. Ich muss auch daran denken, wie es da heißt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, wenn er Erfolg hat auf allen Ebenen und doch seine Seele dabei verloren geht. Oder anders gesagt, was nützt es, wenn er alle Reichtümer hat, aber keine Liebe hat? Wenn er seinen Nächsten, und ich meine, die Familienangehörigen sind ja die Allernächsten, wenn er die dabei vernachlässigt hat. Wir kennen das aktuelle Beispiel hier, Boris Becker, ja, ist auch hier durch die Presse gegangen. Der Mann hat Erfolg gehabt, aber in seinem Eheleben, da ist etwas zu kurz gekommen. Man kann die ganze Welt gewinnen und trotzdem auf der Verliererseite stehen. Und weshalb sage ich das? Weil ich denke, dass es auch ein erfolgreiches Leben gibt ohne Nebenwirkung, aber nur mit Gott. Jesus hat ja diese Geschichte nicht erzählt, um uns fertig zu machen, um uns in einer Depression zu hinterlassen und zu sagen, ja, so kann es gehen und wir können auch nichts machen, sondern er möchte, dass wir erfolgreich sind in der Weise, dass Werte oder dass wir uns an Werten orientieren, die bleiben, die nicht wieder verschwinden. Und da fällt mir ein Beispiel ein in dem Film Schindlers Liste. Dieser Film endet auf eine ganz bewegende Weise, wo dieser Mann, Schindler, zum Schluss sagt, er hat ja praktisch alles verwirtschaftet, nur damit die Juden, die dort arbeiteten, nicht ins KZ kamen. Und dann hat er zum Schluss gesehen, da stand noch sein Auto und hat gesagt, dieses Auto hätte ich auch verkaufen können. Das hätte ich genauso verkaufen können und dann hätte ich noch Leute retten können. Warum habe ich denn das nicht gemacht? Und dabei hat er schon sehr viel getan. Aber er hat gemerkt, ich hätte noch mehr tun können. Ich möchte ein Zitat auch als Ermutigung vorlesen von dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, das habe ich übrigens in einer Tageszeitung gefunden, darum bin ich Christ, schreiben da bekannte Leute und er sagt, eins weiß ich, durch eigene Leistung kann ich nicht selig werden, selig, glücklich werde ich allein aus Gnade, ein Gottesgeschenk. Ein Gottesgeschenk. Wer das weiß, muss seine eigene Karriere nicht zu wichtig nehmen. Hat es nicht nötig, sich auf dem Markt der Eitelkeiten zu tummeln, der muss nicht an seinem Sessel kleben. der weiß, Macht und Einfluss hat man vor allem, um die Aufgaben zu lösen, die einem übertragen werden. Übrigens, wer weiß, dass man durch eigene Leistung nicht selig werden kann, dem ist doch bewusst, dass der Sinn des Lebens mehr ist als bezahlte Arbeit. Das werden wir alle noch lernen müssen. Und was bleibt zum Schluss am Ende der Karriere, am Ende des Lebens? Was bleibt? Ich kenne zu viele Menschen, die am Ende das Gefühl hatten, keiner hat einem die vielen Mühen gedankt. Da ist es schon wichtig zu wissen, dass die endgültige Abrechnung nicht in dieser Welt kommt. Das schreibt einer, der es zu etwas gebracht hat. Ja, der ist Ministerpräsident. Hätte gar nicht gedacht, dass dieser Mann, dass der sich damit so auseinandergesetzt hat. Und es ist doch wunderbar, dass solche Menschen auch, die in der politischen Verantwortung stehen, das auch sehen. Und man kann für diesen Mann auch nur beten und ihm wirklich wünschen, dass er daran festhält. Was so für mich auch wichtig geworden ist, ist die Aussage, mit der Psalm 23 beginnt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts fehlen. Das ist die Grundlage, darauf können wir bauen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts fehlen. Ich brauche keine Angst haben, dass ich da bei ihm zu kurz komme. Ich lebe in der Abhängigkeit, oder es ist wichtig, in der Abhängigkeit von Gott zu leben. Nicht wie dieser Mann, der sagt, was muss ich tun? Ich habe mich selbst versorgt, ich habe alles gut gemacht, ich brauche niemanden, ich brauche keinen Gott, ich brauche keinen Nächsten, ich habe alles selber geschafft, fertig, aus, vorbei. Und diese Ausrichtung an die, also Abhängigkeit von Gott, die müssen wir uns jeden Tag neu bewusst machen. Das finde ich so gut, was du gesagt hast, Siegfried, dass wir, stille Zeit meinetwegen, so dieser Begriff, dass wir uns jeden Tag Zeit nehmen für Gott und in die Stille gehen und sehen, was er uns geschenkt hat, wie wichtig er uns ist und was wir ihm auch zu verdanken haben. Und dass wir auch den Blick dann bekommen für unseren Nächsten, dass wir nicht für uns leben. Haben wir dieses Bild von dem Schein? Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Mein Geldschein, 500 Millionen Mark, war dieser Schein mal wert. Und was kann man sich dafür heute kaufen? Ralf, wie viel bekommt man dafür heute? 1 Euro. 500 Millionen Mark. Nee, das erinnert mich nochmal an Schindlers Liste, wo zum Schluss das Geld auch nichts mehr wert war, aber das, was er, die Menschen, die er gerettet hat, das ist geblieben. Das andere war nur vorübergehend, das war nur Mittel zum Zweck. Und so wünsche ich mir und uns allen, dass wir das auch so ins neue Jahr hineinnehmen, dass wir sagen, wie können wir erfolgreich sein ohne Nebenwirkungen? Was sind Dinge, die bleiben für die Ewigkeit? Nicht etwas, was vergeht. Und wenn es ein Mangel ist an Liebe in meinem Herzen, dann können wir uns den erbitten. Wir sehen, da ist unser Mangel, da sind wir zu kurz gekommen, da ist unser Minus. Die Jahreslosung für das neue Jahr lautet, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und in diesen Schätzen, von diesen Schätzen können wir leben. Jeden Tag. Nicht nur einmal, sondern jeden Tag neu. Das möchte ich euch zur Ermutigung sagen, dass wir uns nicht verrückt machen lassen von Leuten, die irgendwo an der Spitze stehen und doch gescheitert sind, sondern mehr uns an den orientieren, wie auch hier der Reinhard Höppner, der sagt, ich weiß, dass ich durch eigene Leistung nicht selig werden kann, sondern allein aus Gnade, ein Gottesgeschenk.